Guten Morgen. I hope you all rested a little bit.
Ja, das ist doch mal ein würdiger Start. Ein Papst Leo, der uns gleich auf Deutsch begrüßt, schon was Besonderes.
Aber er rollt das R, was ich ein bisschen komisch finde. Eigentlich müsste er Guten Morgen sagen. Er sagt Morgen. Und dann das Englisch ist auch ein bisschen nicht so amerikanisch, oder?
Nö. Also er spricht so, dass wir es auch verstehen.
Wir verstehen es. Es hat auch einen Vorteil, genau. Und er sagt ja, I hope you are rested a little bit. Und wir hoffen, dass ihr euch auch ein bisschen erholt habt. Nach über 3 Monaten sind wir jetzt wieder da mit einer Update-Folge. Papst Leo ist jetzt über 100 Tage im Amt. Und nachdem wir euch beim Konklave begleitet haben, wollen wir jetzt mal gucken, was sich seitdem bei Leo getan hat. Und einer der spannenden Momente für uns war, als Leo das erste und bis jetzt einzige Mal auf Deutsch gesprochen hat.
Ja, und das war Anfang August bei einem Jugendfestival in Rom, bei dem über 1 Million Menschen zusammengekommen sind, um mit Papst Leo Gottesdienst zu feiern.
Guten Morgen! I hope you all rested a little bit.
Und damit herzlich willkommen und um es im Leo-Englisch zu sagen, welcome back to, du kannst das R besser
to our holen. Podcast.
Genau.
Das Konklave. Der Podcast zur Papstwahl.
Papst Leo der 14., wenn man es genau nimmt, sind es 111 Tage, die er im Amt ist, kölsches Jubiläum sozusagen. Und nachdem wir euch im Frühjahr durch das Konklave begleitet haben, dachten wir, wir melden uns einfach jetzt mal wieder und schauen auf die ersten Schritte von Papst Leo und gucken, wie er so ankommt in Rom und in der restlichen Welt.
Also quasi der Post-Konklave-Podcast. Wir sind Tobias und Susanne, wir sind Journalisten bei domradio.de und wir haben euch jeden Tag Hintergründe und emotionale Geschichten rund um die Sedisvakanz geliefert, also die Zeit zwischen den Päpsten.
Die ersten roundabout 100 Tage mit Papst Leo als Kirchenoberhaupt. Ja, was ist seitdem passiert? Was macht er anders als sein Vorgänger Franziskus?
Heute geht es auch um seinen Stil, seine Sprache und seine Wirkung und um die Frage, was erwartet uns eigentlich in den nächsten Monaten?
Ja, und um das alles einzuschätzen, senken wir einfach mal gemeinsam die Köpfe nach unten und schauen gleich runter auf die Schuhe, so banal es klingt. Aber zuerst begrüßen wir unseren Domradio-Chefredakteur Renardo. Ihr erinnert euch, er war während des Konklaves täglich aus Rom zugeschaltet und hat es jetzt wieder zurück zu uns in die Kölner Redaktion geschafft. Renardo, wo ist die Pizza eigentlich besser?
Ich habe ja tatsächlich sogar die Lieblingspizzeria vom neuen Papst gefunden. Da kann nichts mithalten, was es hier so rund um Kölner Dom gibt tatsächlich.
Ja, warum?
Ja, es ist halt typisch italienisch und die römische Pizza ist ja nochmal anders als die, die wir hier haben. Die ist so eine ganz flache. Was wir hier haben, ist eher so neapolitanisch.
Okay.
Renardo, du sagst, wer Leo verstehen will, muss auf seine Schuhe schauen. Mhm. Was sehen wir da und vor allem, was liest du daraus?
Also, wenn man ganz platt mal hinguckt, sind das schwarze Mokassins. Die sind schlicht und elegant. Und es ist so ein bisschen so ein Zwischending aus Papst Franziskus. Der hat ja diese ausgetretenen schwarzen Gesundheitslatschen gehabt. Und dem, was sein Vorgänger Benedikt der 16. davor gemacht hat, der hat ja sehr großen Wert darauf gelegt, dass ein Papst ganz edle, in Weinrot gefasste Treter trägt. Und der gleiche Schuster, der damals diese roten Schuhe für Benedikt gemacht hat, die damals Teil des päpstlichen Outfits waren, hat jetzt Schuhe für Leo angefertigt, auch wieder ein wenig edler gemacht, aber halt im schlichten Schwarz. Und das kommt dann am Ende, ist also meine große These, der bringt sehr vieles von dem zusammen im Moment, was in den letzten Jahren polarisiert wurde. Und das merkt man dann halt eben an den sowohl edlen wie auch schlichten schwarzen Schuhen.
Also man kann sagen, ein Mix aus Einfachheit, Schlichtheit, aber dann auch Stil und Tradition, was ihn prägt. Aber nochmal zurück zur Sprache, dass er Guten Morgen sagen kann, haben wir schon gehört. Aber kann er auch mehr als das? Das haben wir Thomas Söding gefragt. Der Theologe aus Bochum war im vergangenen Jahr für Gespräche beim damaligen Kardinal Prevost eingeladen. Und das Gespräch lief damals auf Englisch, sagt Thomas Söding, aber...
Er kann sich sehr gut auch mit deutschsprachigen Texten auseinandersetzen. Das Mündliche ist nicht ganz so ausgeprägt wie bei vielen. Ist das passive Verstehen besser als das aktive? Vielleicht ist es aber auch ganz gut für uns als Deutsche, dass wir ein bisschen besser werden in den katholischen Weltsprachen.
Was meint er jetzt genau? Sollen wir alle Latein oder Italienisch lernen?
Renardo?
Ja, ich glaube, Latein werden wir wahrscheinlich nicht lernen müssen, aber wir sollten auch an den Punkt kommen, zu denken, dass halt die Kirche nicht bloß sich um uns dreht und nicht bloß auf Deutsch funktioniert. Das hat man bei Franziskus schon gemerkt, der ja nicht einmal während seines Pontifikats nach Deutschland gekommen ist. Und wenn wir jetzt einen Papst haben, der neben seiner Muttersprache Englisch, aber auch Spanisch, Italienisch fließend spricht, dass wir mehr Zeit mit der Übersetzung von fremdsprachigen Texten verbringen, als uns vielleicht lieb ist.
Aber immerhin ist es der erste Papst, der Englisch als Muttersprache hat. Das haben wir auch am Anfang gehört. Aber nicht nur seine Sprache und seine Art zu sprechen oder sich mitzuteilen ist was Neues für uns. Er unterscheidet sich ja auch schon von seinem Vorgänger Franziskus. Severina Bartoniczek von der katholischen Nachrichtenagentur kennt ihn inzwischen ganz gut. Sie ist Reporterin vor Ort in Rom im Vatikan und sie ist auch die allererste deutsche Journalistin, die Papst Leo die Hand geschüttelt hat. Ich habe es gesehen in der Videoübertragung, nämlich bei der ersten Audienz nach der Papstwahl. Und sie hat einen sehr guten Einblick.
Leo ist aus meiner Sicht ein sehr geerdeter Mensch. Er ist, wie wahrscheinlich schon einige gemerkt haben, nicht so extrovertiert, wie Franziskus das war, sondern ein bisschen zurückhaltender, aber natürlich auch freundlich. Und auch mit ihm kann man ganz wunderbar lachen.
Renato, du warst ja auch bei dieser ersten Audienz mit dem Papst dabei. Wie hast du das denn damals erlebt?
Also es war auf alle Fälle eine riesige Aufregung im Saal, sowas, was man von Journalisten ja gar nicht mal so erwarten würde. Also man hat gesehen, alle, die nur so 10 Meter entfernt sind, haben sich auf den geschmissen, versucht an seinen Klamotten zu ziehen. Da habe ich gemerkt, okay, dieser Mensch wird nie wieder alleine durch eine Straße gehen oder einen ruhigen Moment haben können. Wenn man aber merkt, wie er persönlich damit umgegangen ist, ist er schon noch eine Nummer zurückhaltender. Also am Anfang ist er reingekommen, hat ein Witzchen gemacht, hat gesagt, ja Leute, am Anfang könnt ihr schön klatschen, wartet erstmal, bis ich mit meiner Rede durch bin. Und dann sind auch Leute auf ihn zugekommen, Hände schütteln, ja alles ganz nett, aber als sie dann anfingen, Selfies machen zu wollen und sowas, da hat er dann so höflich abgelehnt. Also im Gegensatz zu Franziskus ist er vielleicht nicht so ganz die große Rampensau, könnte man vielleicht sagen.
Haben wir auch mit Severina Bartoniczek von der katholischen Nachrichtenagentur drüber gesprochen und sie hat erzählt, dass sich das auch direkt im Vatikan bemerkbar macht.
Ist es wirklich ruhiger geworden? Leo ist, glaube ich, noch in einer Findungsphase, also wie er das Amt führen möchte, muss sich da selber noch ein bisschen einfinden und ist nicht so spontan, wie Franziskus das war.
Also so eher der Scholz unter den Päpsten. Und das ist ja auch mal ganz gut so. Also er hält sich ans Protokoll, sagt Severina.
Also am ehesten bin ich noch davon überrascht, dass es keine Überraschungen gibt. Da muss man sich tatsächlich nach den vielen Jahren mit Franziskus dran gewöhnen, dass das, was vorbereitet wird, so bleibt. Also er hat nicht viel Raum für Überraschungen. Und ich glaube, er ist auch einfach nicht so ein Typ für Überraschungen.
Kein Typ für Überraschungen, sagt die Vatikan-Journalistin. Im Kontrast dazu Franziskus. Er war ja immer für eine spontane Bemerkung gut, im Positiven wie im Negativen. Wir erinnern uns, Franziskus hatte gesagt, wer bin ich, Homosexuelle zu verurteilen? Hat aber auch spontan mal gesagt, wer seine Mutter beleidige, müsse mit einem päpstlichen Faustschlag rechnen. Kam nicht so gut an.
Ja, da ist Papst Leo dann doch ganz anders. Vielleicht hat er auch einfach aus dem, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftigen Spontanaktionen von seinem Vorgänger gelernt.
Er hat natürlich auch unter Franziskus erlebt, was es heißt, wenn man einfach mal einen Spruch raushaut und einfach mal erzählt, was man denkt. Und das hat Franziskus immer getan und damit auch die ein oder andere diplomatische Krise ausgelöst.
Und trotzdem, auch wenn oder obwohl er viel ruhiger ist als sein Vorgänger, die Menschen wollen ihn sehen, sagt die Korrespondentin.
Diese Sommeraudienzen sind normalerweise nicht so gut besucht. Es ist heiß, Touristen sind sowieso meistens im August eher weniger in der Stadt. Und da sieht man schon, okay, da ist ein richtig großes Interesse da.
Und das sorgt ja auch für richtig Stress bei den Carabinieri, also der Militärpolizei. Die haben alle Hände voll zu tun und müssen große Menschenmassen durch die Straßen schleusen. Bei den ersten Audienzen waren es Hunderttausende. Beim Jubiläum der Jugend waren es Anfang August über 1 Million Leute in einem Vorort von Rom. Und auch in Castel Gandolfo, einem kleinen Ort in den Bergen südlich von Rom, da ist inzwischen auch wieder das Papstfieber ausgebrochen.
Das ist ja der traditionelle Urlaubsort der Päpste. Franziskus war nie da. und ist auch im Sommer im Vatikan geblieben. Urlaub ist nichts für mich, hat er mal Journalisten gesagt. Und jetzt gibt es das erste Mal seit 13 Jahren wieder Leben in der päpstlichen Sommerresidenz, worüber sich natürlich auch die Tourismusbranche freut.
Ja, und alles nur, weil Papst Leo gesagt hat, cool, Sommer, Sonne, Ferien, das ist jetzt wieder auch was für den neuen Papst. Fahre ich doch nach Castel Gandolfo in die Residenz, dafür ist sie schließlich da.
Man muss aber dazu sagen, Castel Gandolfo ist eine wirklich kleine Stadt, gerade mal 8500 Einwohner leben da. Und Franziskus hatte aus der Residenz ein Museum gemacht, jahrelang, also inzwischen 13 Jahre lang, wurde da gar keine päpstliche Messe mehr gefeiert.
Und dann kommt Mitte Juli Papst Leo und der Ort platzt förmlich aus allen Nähten.
Der Pfarrjugend hat er bei einer Messe sogar ein Tennismatch versprochen.
Ja, aber wann das stattfindet, das steht noch nicht fest.
Trainieren könnte er demnächst mit seinen neuen Mitbewohnern, Stichwort.
Ach, ja, du meinst die Papst-WG. Ne?
Genau, Papst-WG ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber ja, das ist auch eine Neuerung mit diesem Papst. Angeblich will Leo im Gegensatz zu Franziskus zwar wieder in den apostolischen Palast einziehen, aber eben nicht alleine.
Die päpstliche Wohnung im apostolischen Palast hat ja genau wie die Sommerresidenz Castel Gandolfo jahrelang quasi leer gestanden, weil Papst Franziskus lieber woanders gewohnt hat.
Muss jetzt erstmal für Leo noch alles fertig renoviert werden.
Ja, die Arbeiten sollen aber im September fertig werden.
Und die italienische Zeitung La Repubblica hat geschrieben, dass Leo plant, mit einer kleinen Gemeinschaft von Augustinern zusammenzuleben.
Ja, das klingt fast wie eine WG mitten im Vatikan. Stell dir mal vor, da hängt ein Küchenplan, Leo ist dran mit Spülen.
Und er macht's nicht, weil er zu lange eine Audienz gibt oder so.
Ja, oder Diskussionen darüber, wer den Müll runterbringt. Am besten dann im Unterhemd.
Kettenhemd. So, oder ein ganz normaler WG-Abend mit Pasta, ein Glas Rotwein oder vielleicht Netflix statt Radio Vatikan. Auch eine gute Idee.
Klingt eigentlich total absurd, aber irgendwie auch cool und so herrlich nahbar.
Stimmt. Aber im Ernst, der Hintergrund ist ja auch, dass Papst Leo bzw. damals noch Robert Francis Prevost jahrzehntelang Mitglied des Augustinerordens war, beziehungsweise noch ist. Das hat er nämlich bei seiner Wahl wortwörtlich wohl gesagt, dass er auf vieles werde verzichten müssen, aber dass er niemals aufhören wird, ein Augustiner zu sein. Und wie das so ist, in einer Mönchs-WG zu leben, das hat uns Bruder Michael verraten, selber Augustiner, also genau wie Papst Leo. Und er kennt ihn deswegen auch persönlich und weiß, dass auch bei Ordensleuten das WG-Leben manchmal gar nicht so einfach ist.
Ja, natürlich. Ich sage immer, Brüder und Freunde, das sind zweierlei, aber es kann auch ineinander fallen. Es gibt unterschiedliche Charaktere, auch unter Mitbrüdern. Da kann man mehr und kann weniger miteinander. Aber ich glaube, essentiell ist, dass man in der Gemeinschaft doch auch den einen oder anderen seinen Freund nennen kann. Das geht mir so, wenn ich das sagen darf. Und ich denke, dass das Leo auch so erfahren hat in seinem Leben.
Ja, und irgendwie kann man das auch verstehen. Wenn du immer in einer Gruppe oder in einer Gemeinschaft gelebt hast, dann ist so ein Einsiedler-Dasein nichts für dich. So über den Dingen schweben, völlig abgekoppelt von allem. Das hat er dann mit seinem Vorgänger Franziskus wieder gemeinsam. Irgendwie auch super sympathisch.
Ja, und das verbindet sie dann auch irgendwie. Apropos Gemeinsamkeiten mit seinem Vorgänger. Franziskus war super beliebt. Inzwischen sehen wir, dass Leo auch sehr populär ist. Und er wird immer beliebter. Unser Vatikanexperte Ulrich Nersinger hat vor kurzem gemahnt, dass diese Begeisterung aber auch Schattenseiten haben kann.
Ja, wir haben natürlich das große Attentat auf Johannes Paul II., die er doch fast tödlich ausgegangen wäre. Und die zeigte, dass eben diese Begeisterung, die dem Papst entgegenschlägt und die vor allen Dingen auf Plätzen auf ihn hinzukommt, wo man ihn nicht so einfach schützen kann.
Das ist ein wichtiger Hinweis. Nähe ist schön, aber sie darf nie auf Kosten der Sicherheit gehen.
Sag mal, Renato, wie passt denn das in dein Bild? Welche Rolle spielen Symbolik und Sicherheit?
Das ist tatsächlich immer in gewissem Sinne eine Abwägung. Also wir wissen das ja zum Beispiel von Papst Benedikt, der ist ja immer in so einem großen Glaskasten durch die Menge gefahren. Franziskus, als der dran gekommen ist, hat gesagt, nee, ich will nah bei den Menschen sein. Das bringt natürlich aber auch immer ein Risiko mit sich, dass da was passiert. Wir erinnern uns zum Beispiel daran an eine Frau, die den dann einfach festgehalten hat und nicht gehen lassen wollte. Mhm. Wenn du jeden Tag oder bei jeder Audienz Zehntausenden von Menschen begegnest, dann kannst du nicht hundertprozentige Sicherheit da garantieren. Das heißt, man muss sich die Frage stellen, willst du davon ausgehen, dass du ein sicheres Leben führst oder willst du in dieser Funktion es viel wichtiger sehen, für Menschen da zu sein und für Menschen greifbar zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes und sagst, ich lebe dann auch mit der Gefahr, mit den Risiken, die das mit sich bringt.
Wir haben ja am Anfang gehört, wie Leo uns sogar auf Deutsch begrüßt hat. Sollen wir es nochmal einspielen?
Ja. Guten Morgen,
Der Ton ist vom Weltjugendtreffen in Rom zum Heiligen Jahr. Da waren mehr als 1 Million junge Menschen aus über 146 Ländern.
Ja, und wer ihn noch nicht live und in Farbe erlebt hat, kann das immer noch tun. Renato, das ist gar nicht so schwierig, Papst Leo persönlich zu treffen.
Also die zwei einfachsten Möglichkeiten sind jede Woche, bitte notieren, mittwochs und sonntags. Jeden Mittwoch ist die Generalaudienz, das ist dann das, wo der mit dem Auto auch durch die Massen fährt. Da muss man sich 2 Wochen vorher beim Pilgerzentrum eine Karte für holen. Sonntags ist es noch viel einfacher, da tritt er ja ans Fenster mittags um 12, um sein Angelusgebet zu sprechen. Und da muss man ganz simpel einfach sich unten auf den Petersplatz stellen und zugucken. Da muss man theoretisch auch durch eine Kontrolle durch, aber wenn man vorm Platz stehen bleibt, sieht man natürlich genau das Gleiche. Also wer einfach mal sich das angucken will, braucht da gar nicht mal so viel zu organisieren, wenn man dem einfach nur einmal in die Augen gucken will.
Das klingt gut. Perfekt. Vielen Dank, Renato, für die tollen Tipps.
Und wir sind damit am Ende unserer Update-Episode und haben ein paar Bitten an euch.
Wir arbeiten gerade an der Fortsetzung unseres Podcasts. Achtung, Spoiler, es wird wieder um die Geheimnisse des Vatikan gehen, aber dafür brauchen wir auch eure Unterstützung.
Ja, bitte abonniert und bewertet unseren Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das hilft uns, auf den Plattformen gesehen und gehört zu werden.
Und wenn ihr wollt und könnt, lasst uns eine kleine Spende da für den Podcast. Den Link zur Online-Spende haben wir euch in die Shownotes gesetzt. Da helfen uns auch schon 2 oder 3 Euro, wenn viele von euch mitmachen.
Tausend Dank und wir freuen uns, wenn wir euch hier demnächst wieder mitnehmen können in die Geheimnisse des Vatikan. Vielen Dank für euer Ohr. Wir sagen Tschüss und freuen uns auf euer Feedback.
Eure Hosts
Tobias und Susanne.
Bis dann.
Das Konklave, der Podcast zur Papstwahl. Bei domradio.de und überall, wo es Podcasts gibt.